Okay, wir haben jetzt verstanden, was ETFs sind und wie sie funktionieren. Das haben wir in den ersten Folgen geklärt. Wenn ihr da immer noch Fragezeichen habt, hört gerne nochmal rein. Jetzt kommt also der nächste Schritt. In ETFs investieren. Und dafür brauchen wir erstmal ein Depot.
Wie ihr das richtige Depot für euch findet, das klären wir hier. Denn es gibt viele verschiedene Anbieter mit teilweise unterschiedlichen Möglichkeiten und auch Preismodellen. Wir besprechen auch, wie man Indexfonds ganz praktisch auswählt. Und last not least stellen wir euch vor, wie man ETFs kauft und wieder verkauft.
Das alles gibt es heute in der 5. Folge von Gold und Asche, Projekt ETF. Schritt für Schritt das Wichtigste auf dem Weg zum eigenen Depot. Wir sind Antonia Mannweiler und Andreas Braun aus der ARD Finanzredaktion. Zusammen mit unserem Kollegen Till Büker haben wir über alle Aspekte der ETF-Geldanlage mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt.
Alle Folgen findet ihr zusammen mit vielen anderen spannenden Podcasts in der ARD Audiothek.
Damit wir loslegen und ETFs kaufen können, brauchen wir also erstmal ein Wertpapierdepot. Das funktioniert im Prinzip wie ein Bankkonto. Nur, dass dort kein Geld liegt, wie auf dem Girokonto, sondern eben Wertpapiere. Das können Aktien oder Anleihen sein und natürlich auch Fonds und ETFs. Das Depot ist also eine Art Tresor für Wertpapiere.
Als Bankkunde hat man inzwischen eine große Auswahl an Anbietern, die alle den Handel mit ganz verschiedenen Wertpapieren möglich machen. Da gibt es natürlich einmal die klassische Hausbank. Das ist eine Bank mit einer Filiale, wie die Sparkasse und Volksbank, oder eine der großen Privatbanken, wie die Deutsche Bank.
Ja, und dann gibt es eben auch noch seit rund 25 Jahren die Discount-Broker. Dazu gehören etwa die Consorsbank, Comdirect oder auch Flatex. Die bieten letzten Endes alles an, was auch die Hausbanken an Handelsmöglichkeiten haben. Sie haben aber keine Filialen mehr. Und weil sie weniger Personal und auch eine kleinere Infrastruktur haben, können sie ihren Kunden auch günstigere Konditionen anbieten. Die Kostenunterschiede sind da vielleicht das Hauptunterscheidungsmerkmal der beiden Bankbereiche, meint auch Thomas Kehl vom Verbraucher- und Finanzportal Finanzfluss.
Ich glaube, bei der Depotwahl kann man gar nicht so viel falsch machen. Die großen Kostenunterschiede liegen darin, entscheide ich mich jetzt für eine klassische Filialbank, die insgesamt noch relativ teuer sind, weil sie in der Regel einen prozentualen Anteil von dem investierten Kapital nehmen. Oder investiere ich mich für die günstigeren Online-Broker oder jetzt sogar Neo-Broker, die ja noch mal einen Ticken günstiger sind. Im Bereich der Neo-Broker, Online-Broker sind die Unterschiede eigentlich gar nicht mehr so groß. Trotzdem lohnt es sich da zu vergleichen.
Neben der klassischen Hausbank und den Discount-Brokern gibt es seit ein paar Jahren auch die sogenannten Neo-Broker am Markt. Das sind junge Unternehmen, bei denen der Handel preislich noch einmal deutlich unter den Discount-Brokern liegt. Dazu gehören zum Beispiel Trade Republic oder Smart Broker. Von denen habt ihr vielleicht schon gehört.
Ja, und diese Neo-Broker kommen sogar mit noch schlankeren Strukturen aus, haben eine modernere Handelssoftware und bieten den Handel zum Teil schon ganz ohne Gebühren an. Da fragt man sich ja schon, wie die das eigentlich schaffen.
Neo-Broker verdienen daran, dass sie für Liquidität bei bestimmten Handelsplätzen sorgen, nämlich dadurch, dass sie die Kundenaufträge abwickeln. Damit sorgen die Neo-Broker dafür, dass der Markt besser funktioniert. Sie bringen also Käufer und Verkäufer zu einem ganz bestimmten Marktplatz, der sonst vielleicht nicht so beliebt wäre. Wie ein Werbeveranstalter, der dafür sorgt, dass Zuschauer eher Tickets für ein bestimmtes Konzert kaufen, das abseits liegt und nicht im Stadtzentrum. Und der Künstler zahlt dem Werbeveranstalter dann dafür einen Teil der Erlöse.
Und weil die Neo-Broker die Anleger eben zu diesen bestimmten Handelsplätzen führen, damit sie dort handeln können, bekommen sie von den Handelsplätzen Rückerstattungen oder Kickbacks, also eine Art Provision. Das wird als sogenanntes Payment-for-Order-Flow bezeichnet. Da steckt natürlich noch viel mehr dahinter, worauf wir an dieser Stelle aber nicht genauer eingehen wollen. Aber so könnt ihr in etwa nachvollziehen, warum es bei diesen Neobrokern eben so günstig ist.
Die Hausbanken oder Filialbanken bieten den Handel meistens über das Xetra-Handelssystem der deutschen Börse an. Dazu kann man aber auch noch über bestimmte Handelsplätze handeln, die auf Privatanleger spezialisiert sind. So ein Handelsplatz ist zum Beispiel die Börse Tradegate. Aber auch die regionalen Börsen, wie die Wertpapierbörse in Frankfurt oder München. Genau diese klassischen Handelsplätze kann man auch mit den Discount-Brokern nutzen. Aber nicht bei allen kann man auch alle Produkte handeln. Dabei geht es aber eher um exotischere Produkte, also nicht um den ETF auf den MSCI World oder die Siemens-Aktie.
An der Stelle sollten wir vielleicht ganz kurz klären, was Depotbank und Broker eigentlich machen und wie die zueinander stehen.
Broker. Das klingt nach Wall Street und schnellen, gefährlichen Geschäften. Ein Broker sorgt aber eigentlich nur dafür, dass ihr Aktien oder andere Wertpapiere überhaupt kaufen und handeln könnt. Wenn ihr zum Beispiel eine Siemens-Aktie kaufen wollt, sucht der Broker für euch jemanden an der Börse, der seine Siemens-Aktie loswerden will. Wenn ihr eure Siemens-Aktie jetzt habt, müsst ihr sie irgendwo aufbewahren. Das geht leider nicht mit eurem Girokonto. Da kommt jetzt die Depotbank ins Spiel. Die wickelt alles ab, verwahrt die Aktien für euch und leitet Dividenden weiter. Und die Wertpapiere, die dort verwahrt werden, sind über das sogenannte Sondervermögen geschützt. Also selbst wenn die Depotbank mal pleite gehen sollte, sind eure Wertpapiere safe. Was in eurem Depot liegt, gehört also auch euch. Mit diesem gesetzlich geschützten Vermögen könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt die Fonds bei der Bank theoretisch für immer liegen lassen oder sie irgendwann wieder verkaufen, dann hoffentlich mit Gewinn. Und ihr könnt mit ihnen natürlich auch umziehen. Also ihr könnt sie einfach auf eine andere Bank übertragen. Und damit ihr überhaupt mit eurem Depot handeln könnt, braucht ihr ein Verrechnungskonto bei der Depotbank. Das hat eine eigene Kontonummer und eine IBAN, also genauso wie bei einem klassischen Girokonto. Dahin könnt ihr euer Geld überweisen, mit dem ihr dann die Aktien, Fonds oder ETFs kaufen könnt. Und übrigens, auch dieses Geld ist safe bis zu einem Betrag von 100.000 Euro. Bis dahin greift nämlich die sogenannte Einlagensicherung. Also, ohne Broker könnt ihr keine Wertpapiere kaufen und ohne Depotbank keine Wertpapiere verwahren. In der Praxis gibt es aber auch einige Anbieter wie Comdirect, die Broker und Depotbank gleichzeitig sind. Bei kleineren, neueren Anbietern dagegen wird der Handel über den Broker abgewickelt, aber die Wertpapiere bei einer Partnerbank aufbewahrt. Der Neo-Broker Trade Republic zum Beispiel arbeitet dabei mit der britischen Großbank HSBC zusammen.
Bei der Wahl der richtigen Bank oder des richtigen Brokers stellen sich zwei wichtige Kostenfragen. Einmal, was kostet mich das Depot selbst, also so eine Art Kontoführungsgebühr für das Depot? Und zweitens, was kosten mich die einzelnen Transaktionen, also die Käufe und Verkäufe über den Broker?
Die Depotgebühr ist quasi eine Art Grundgebühr für die Nutzung des Depots, die man monatlich oder quartalsweise zahlt. Und es gibt natürlich noch genug Banken, die dafür etwas haben wollen. Bei manchen Filialbanken fällt zum Beispiel eine Grundgebühr von 24 Euro im Jahr an. Oder ein bestimmter Prozentsatz eures Vermögens im Depot wird als Grundgebühr berechnet, zum Beispiel 0,2% und das jedes Jahr. Wenn ihr 10.000 Euro in eurem Depot liegen hättet, dann wären das also 20 Euro im Jahr. Aber es gibt auch genügend Anbieter, die gar keine Gebühr mehr verlangen, gerade die Neo-Broker. Checkt das einfach. Wichtiger als die Depotgebühren sind aber eigentlich inzwischen die Handels- oder Transaktionskosten. Denn für jeden Kauf und Verkauf müsst ihr üblicherweise etwas zahlen. Da gibt es leider auch nicht den einen Broker für jeden, der die besten Handelskonditionen anbietet. Welcher Broker für euch der richtige oder günstigste ist, hängt nämlich davon ab, wie oft ihr handelt und mit welchen Beträgen ihr das tut.
Wenn ihr viel handelt, kann sich zum Beispiel eine Flatrate lohnen. Die gibt es zum Beispiel bei Scalable Capital. Wenn ihr hohe Beträge handelt, kann ein Festpreis wie 1 Euro sinnvoller sein, als immer für einen Prozentsatz der Summe zu handeln. Deswegen gibt es auch nicht das eine richtige Depot für jeden. Es ist wichtig, dass ihr das vorher für euch klärt. Die Kosten sorgen am Ende nämlich dafür, dass die Gewinne meiner ETFs schmelzen. Je mehr Kosten ich habe, desto weniger bleibt von meiner Rendite übrig.
Um die Kostenunterschiede zu verdeutlichen, hier mal ein Beispiel. Wenn ich für 5.000 Euro eine Aktie oder einen ETF kaufen will, zahle ich bei einer klassischen Filialbank oft 1% der Kaufsumme an sogenannten Transaktionskosten. Das sind ganze 50 Euro. Der gleiche Kauf kostet mich bei der ING aber nur 17,40 Euro. Da muss man nämlich nur 0,25% der Kaufsumme plus 4,90 Euro an Grundgebühr zahlen. Bei der DKB gibt es zum Beispiel eine Preisstaffel, die für Leute interessant ist, die nur Käufe bis 5.000 Euro machen. Denn bis zu dieser Grenze gibt es da eine fixe Gebühr von 10 Euro. Wenn ich den gleichen Kauf über Trade Republic oder Scalable Capital, also einen Neo-Broker, mache, dann liegt die Gebühr aber nur bei 99 Cent oder ist sogar ganz umsonst.
Und die Kosten hauen nicht nur bei großen Anlagesummen rein. Bei Sparplänen mit niedrigen Beiträgen sind sie sogar fast noch wichtiger als bei einem einmaligen Kauf eines ETFs. Denn viele Banken berechnen dafür Gebühren, also zum Beispiel 1,50 Euro an fixer Gebühr für jede Ausführung. Das klingt erstmal nach nicht viel. Wenn ihr aber nur 50 Euro spart, dann sind 1,50 Euro ganze 3% Gebühren. Und 3% sind schon ein ganz gehöriger Klotz am Bein bei der langfristigen Rendite. Die muss der ETF ja auch erstmal wieder erwirtschaften. Es werden manchmal aber auch prozentuale Gebühren erhoben. Bei der Consorsbank werden dafür jedes Mal zum Beispiel 1,5% fällig.
Wer nicht einmal eine größere Summe investiert, sondern vielleicht regelmäßig kleinere Beträge in Form von Sparplanraten anlegt, der hat inzwischen auch die Auswahl unter vielen Anbietern, die ETF-Sparpläne ganz kostenlos anbieten. Wenn ihr dann jeden Monat 25 Euro in euren MSCI World ETF packt, zahlt ihr dafür keine Handelsgebühr mehr. Bei der ING können ETFs zum Beispiel kostenfrei bespart werden. Und auch viele Neo-Broker bieten das an. Die haben mehr als 2.000 Sparpläne im Angebot, die man kostenlos besparen kann. Bei solchen Angeboten kann es aber natürlich auch sein, dass die Auswahl an besparbaren ETFs kleiner ist. Und wenn ihr Pech habt, könnt ihr eure ETFs dort gar nicht besparen.
Und um den richtigen Broker und eine Wertpapierhandelsbank zu finden, die zu eurem persönlichen Handelsverhalten passt, könnt ihr eine ganze Reihe von aktuellen Depotvergleichen nutzen. Die Stiftung Warentest hat so einen Vergleich und auch das Verbraucherportal Finanztipp oder Finanzfluss geben gute Übersichten zu den Anbietern. Bei den Vergleichen kommen meistens zwischen 10 und 15 Broker dann in die engere Wahl.
Und bei der Auswahl, die einem dann angezeigt wird, sind die Hälfte ja jetzt schon die alten Discount-Broker wie Comdirect, Consorsbank, DKB oder die deutsche Banktochter MaxBlue. Der Rest sind Neo-Broker wie Scalable, SmartBroker, JustTrade oder eben Trade Republic. Normale Hausbanken wie die Sparkasse von nebenan kommen in solchen Tests gar nicht mehr vor, die sind nämlich einfach viel zu teuer. Und sie haben auch oft kein ausreichendes Angebot an Fonds und ETFs, die man handeln kann. Und keine Sorge, wenn euch das jetzt zu schnell ging, ihr müsst euch das nicht alles merken, das steht auch nochmal im Artikel, den wir in den Shownotes verlinken. Und da packen wir auch die Vergleichsplattform mit dazu.
So, und wie eröffne ich so ein Depot jetzt ganz praktisch? Das unterscheidet sich eigentlich gar nicht wirklich von einer normalen Bank bei der Eröffnung eines Girokontos. Die Eröffnungsunterlagen gibt es in aller Regel online. Man braucht also eigentlich nur ein Smartphone mit Kamera und ein Ausweisdokument und eine Referenzbankverbindung, also einfach ein schon vorhandenes Girokonto. Im Unterschied zu einer normalen Kontoeröffnung wird bei einer Depoteröffnung aber noch aus regulatorischen Gründen danach gefragt, wie viel Wertpapiererfahrung ihr habt. Wenn ihr zum Beispiel komplette Börsenneulinge seid, dann könnt ihr nicht direkt mit riskanteren Produkten wie zum Beispiel Derivaten handeln.
Wenn das alles geklappt hat, sollte euer Depot nach ein paar Tagen verfügbar sein. Dann könnt ihr euch am besten mal mit der Nutzungsoberfläche eures Depots anfreunden. Und danach könnt ihr von eurem normalen Girokonto Geld auf euer Verrechnungskonto beim Broker überweisen. Mit dem Geld, das da drauf ist, könnt ihr dann loslegen, also ETFs oder auch andere Wertpapiere kaufen.
In Folge 2 haben wir ja schon ausführlich darüber gesprochen, welche ETFs es so gibt. Falls ihr euch damit nochmal genauer beschäftigen wollt, hört gerne nochmal in Folge 2 rein. Da haben wir zum Beispiel über MSCI World, DAX, Bitcoin und Rohstoff-ETFs gesprochen. Ganz grundsätzlich gilt, wenn man sich seinen Weg durch den Dschungel an Möglichkeiten mit ETFs bahnen will, dann hilft es, sich vorher ein paar wichtige Fragen zu stellen, sagt Thomas Kehl von Finanzfluss.
Also was möchte ich? Wie möchte ich geografisch aufgestellt sein? Möchte ich ein weltweites Portfolio haben? Soll das passiv investiert sein? Gibt es vielleicht gewisse Branchen, die ich verstärkt haben möchte oder gewisse Branchen, die ich weniger haben möchte? Gibt es Regionen, die ich gerne stärker investiert hätte? Und wenn ich mir dann mal so ein Bild zusammengemalt habe, wie meine Strategie sein soll, dann würde ich erst auf die Suche nach konkreten Produkten gehen.
Wie man so eine Strategie für sich findet, also ein ausgeklügeltes Portfolio richtig aufbauen kann, das klären wir in der nächsten Folge. Susanne Meyer, die uns im Podcast von ihren ersten Schritten mit ETFs berichtet, weiß zum Beispiel schon, wie ihr Wunschdepot aussehen soll. Sie hat sich dafür auch bei der Verbraucherzentrale informiert.
Ich würde jetzt hier nicht Tiefenwissen sagen, aber zum Beispiel ein Klassiker wie ein MSCI World zu nehmen. Ein Gefühl, was ich dazu entwickelt habe, nicht nur den, sondern eben Schwellenländer auch nochmal mit ins Kalkül zu nehmen und da auch nochmal ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Also das ist so dieses Rantasten, also auch Bewusstsein. Da war viel Bewusstwerden, wie es eigentlich so ein Topf zusammengesetzt im Gesamten. Was mir tatsächlich gefehlt hat, also da bin ich ganz dankbar und auch ein Stück weit auch stolz, dass ich das mir erarbeitet habe.
Nach dem ganzen Wissen über ETFs, das wir uns erarbeitet haben, könnte jetzt eigentlich der konkrete Kauf kommen. Ein kleiner, aber nicht ganz unwichtiger Zwischenschritt fehlt aber noch. Denn ich weiß vielleicht, dass ich auf den MSCI World setzen will. Aber wie finde ich nun den richtigen ETF? Denn allein auf den MSCI World in Deutschland gibt es 21 ETFs.
Auf diese Frage gibt es zwei Antworten, eine kurze und eine längere. Die kurze lautet, eigentlich ist es egal, für welchen ihr euch entscheidet, weil jeder dieser 21 ETFs den Index nachbildet. Und alle schaffen das auch ziemlich genau. Sonst würde die keiner mehr kaufen und sie wären längst vom Markt verschwunden. Die längere Antwort lautet, man kann die ETFs natürlich auch noch einmal vergleichen. Zum Beispiel sind die Gebühren unterschiedlich hoch. Der günstigste MSCI World ETF kostet im Moment 0,1% im Jahr, der teuerste 0,5%.
Und dann gibt es auch noch die Frage zur Replikation. Physisch oder synthetisch? Das haben wir genauer auch in Folge 3 geklärt. Will ich unbedingt eine physische Replikation, bei der genau die Aktien aus dem Index auch im Fonds enthalten sind? Oder ist für mich eine synthetische Replikation ausreichend? Dabei wird die Zusammensetzung im ETF nur über eine Partnerbank garantiert. Und soll der ETF seine Erträge ausschütten oder soll er sie sammeln und im Fonds neu investieren? Das wäre dann die thesaurierende Variante, bei der man stärker vom Zinseszins profitiert. Auch die Details haben wir in Folge 3 geklärt.
Wenn ihr euch für einen konkreten ETF entschieden habt, dann kennen wir unseren Indexfonds jetzt auch mit seinem richtigen Namen. Denn jedes Wertpapier hat eine Wertpapier-Kennnummer, kurz WKN. Damit Fonds und Aktien auch international erkennbar sind, gibt es noch eine zweite Nummer, die ISIN. Das steht für International Security Identification Number. Wenn ich den Fonds kaufen will, gebe ich eine der beiden Kennnummern in das Suchfeld meines Brokers ein. Dann erscheint der ETF mit seiner ganzen langen Bezeichnung.
Wenn ihr jetzt soweit seid, konkret einen Anteil am ETF zu kaufen, seht ihr den Preis, zu dem der ETF gerade an der Börse oder einem elektronischen Handelsplatz gehandelt wird. Genauer gesagt, seht ihr sogar zwei Preise. Einen etwas höheren und einen etwas niedrigeren Preis. Das ist die sogenannte Handelsspanne. Auf Börsendeutsch der Spread. ETFs haben in der Regel einen sehr niedrigen Spread.
Der Grund dafür ist einfach, dass sie sehr stark gehandelt werden. Käufer und Verkäufer nähern sich also mit ihren Preisvorstellungen stark an. Dann spricht man von einem engen Spread. Bei einem großen oder weiten Spread muss man umgekehrt mehr bezahlen, um einen ETF zu kaufen, als man bekommen würde, wenn man ihn direkt wieder verkaufen würde. Ein Weltaktienindex wie der MSCI World ist sehr beliebt, wird also viel gehandelt. Dementsprechend groß ist die Nachfrage und das Angebot. Bei spezielleren und kleineren ETFs könnte es dagegen teurer werden zu handeln. Der Spread ist da also größer.
Je enger der Spread ist, desto günstiger ist es also zu handeln. Deshalb sollte man möglichst auf enge Spreads achten. Wer als Privatanleger aber jetzt viele Jahre in seine ETFs investieren will und gar nicht so häufig handelt, für den spielen kleinere Unterschiede beim Spread aber nicht so eine große Rolle.
Bei ETFs funktioniert die Preisfindung so ähnlich wie bei einer Aktie, erklärt Markus Jordan.
Es gibt einen Käufer der Aktie und einen Verkäufer und die versuchen sich irgendwo in der Mitte zu treffen, wo der Käufer eben bereit ist, maximal für die Aktie zu bezahlen und der Verkäufer halt mindestens dafür haben möchte, also durch Angebot und Nachfrage. Und je nachdem, wie jetzt eine Unternehmenssituation oder eine Marktsituation vorherrscht, sind halt die Käufer eher zurückhaltend, dann fällt der Kurs, oder die Verkäufer wollen ganz schnell raus und dann fällt der Kurs noch viel schneller. Ja, also Angebot und Nachfrage. Letztendlich gilt es natürlich auch für einen ETF, weil wenn ich jetzt einen ETF habe, der vielleicht in 1000 oder 1700 Aktien wie ETFs auf den MSCI World investiere, dann sind da natürlich ja 1700 Aktien drin, die alle diesem Angebot- und Nachfragethema unterliegen.
So viel also zur Preisbildung im Hintergrund. Jetzt geht es aber wirklich zum Kauf des ersten ETF. Wenn ich die Kennnummer meines Fonds identifiziert habe, bekomme ich den gerade aktuellen Marktpreis. Als nächstes muss ich mir dann überlegen, wie viele Anteile ich eigentlich kaufen will. Kostet der ETF im Moment 100 Euro und ich will 2000 Euro investieren, muss ich also genau wie viele Fondsanteile kaufen? Das ist jetzt gar nicht so schwer. Genau 20. Wer sich bei krummen Preisen und Beträgen dann nicht so sicher ist, sollte dann mal lieber zum Taschenrechner greifen. Und wenn die Rechenaufgabe gelöst ist, kann man eigentlich direkt per Mausklick den Fonds kaufen. Es geht aber auch ganz ohne Rechenaufgabe. Dann gebt ihr einfach den Betrag ein, den ihr investieren wollt, und der Broker berechnet euch die Stückzahl.
Auch wichtig zu wissen: Wenn ihr einen ETF kauft, dann bekommt ihr auf dem Handy oder dem Rechner oft direkt die Wahl, ob ihr ein Limit setzen wollt. Das heißt, wenn der ETF zum Beispiel im Moment bei 100 Euro steht, ihr ihn aber auch für 101 Euro kaufen würdet, dann setzt ihr ein Limit bei 101 Euro. Das ist eure Obergrenze. Das nennt man auch Limit Order. Steigt der Preis dann aber auf 103 Euro, dann wird mein Kauf einfach nicht ausgeführt, weil ich ja quasi meine Schmerzgrenze schon überschritten habe.
Also ich persönlich würde immer mit Limit kaufen oder verkaufen. Ja, weil ich einfach sozusagen immer den maximalen Preis definieren will, zu dem ich kaufen will, und den minimalen Preis, zu dem ich verkaufen will. Weil es kann halt einfach plötzlich die Situation kommen, dass gerade gar kein Umsatz an der Börse stattfindet, der Market Maker gerade nicht funktioniert oder was auch immer. Oder ich vertippe mich oder ich weiß es nicht. Es gibt irgendwelche Situationen. Und ich möchte einfach nie in die Situation kommen, dass ich eigentlich, ich sage jetzt mal, 100 Stück für 100 Euro kaufen wollte und plötzlich werden die mir für 108 ausgeführt oder für 200.
Wenn ihr das nicht macht, also kein Limit setzt, dann kauft ihr einfach zum aktuellen Marktpreis ein. Dann kann der Kaufpreis besser sein als der Preis, den ich eingegeben habe, aber eben auch schlechter.
Wem das jetzt alles zu kompliziert ist oder auch zu viel Arbeit und wer ohnehin nur über monatliche Sparpläne sein Depot bespart, der kann das Thema Limit Order auch ganz ausblenden, weil eure Käufe dann immer automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden und das eben zum Marktpreis. Und Marktschwankungen, die es da mal geben kann, die werden langfristig eigentlich ganz gut ausgeglichen.
Neben der Limit Order könnte euch noch die Stop-Loss-Order begegnen. Die könnt ihr als Anfänger aber eigentlich ignorieren. Von den meisten Experten wird sie nicht empfohlen, wenn ihr langfristig und breit gestreut in ETFs investiert. Deswegen wollen wir an der Stelle auch nicht weiter groß drauf eingehen.
Wir haben ja sehr viel über einzelne Käufe gesprochen. Also mal hier oder mal da einen Anteil kaufen. Das geht aber auch disziplinierter und regelmäßiger. Weil man mit ETFs so gut langfristig anlegen, sparen und damit sein Vermögen aufbauen kann, sind sie natürlich perfekt für Sparpläne geeignet. Statt nur einmal einen Betrag zu investieren, kann man zum Beispiel jeden Monat auch kleinere Beträge in ETFs stecken, die man besparen will. So diszipliniert macht das inzwischen auch Susanne Meyer, mit der wir im Podcast über ihre Geldanlage gesprochen haben.
Auch da muss ich ja zu mir stehen. Also zu sagen, ja, ich zahle da immer, wenn ein Betrag zusammenkommt, was ein, da kenne ich mich zu gut. Also ich brauche eine gewisse Regelmäßigkeit und werde da entsprechend feste Beträge einbezahlen über einen Sparplan. Wie gesagt, etwas niedriger, wie ich es bisher über diese dynamischen Raten hatte für meine Kapitalrentenversicherungen. Aber das regelmäßig mit Lastschrift oder Dauerauftrag.
Für solche Sparpläne gibt es bei den Banken und Brokern in der Ordermaske meistens eine eigene Funktion. Per Mausklick könnt ihr da einen Sparplan einrichten. Ihr bestimmt, welchen ETF ihr besparen wollt, wie hoch die Sparrate sein soll und wie oft ihr kaufen wollt. In der Regel ist das ein monatlicher oder quartalsweiser Rhythmus, also zum Beispiel 50 Euro jeden Monat oder alle 3 Monate. Über einen Sparplan kauft ihr automatisch auch sogenannte Bruchstücke von ETF-Anteilen. Kostet ein Anteil zum Beispiel 200 Euro, dann kaufe ich mit 50 Euro jeden Monat ein Viertel eines Anteils. Im Gegensatz dazu kauft man bei Einmalanlagen in der Regel keine Bruchstücke.
Sparpläne sind super für diejenigen, die jeden Monat vielleicht nur kleinere Beträge übrig haben und ihr Geld trotzdem gerne anlegen wollen. Gerade bei Börsenneulingen sind übrigens Sparpläne sehr beliebt, das zeigen auch Studien. Die monatliche Sparplanrate liegt im Schnitt übrigens bei 120 Euro. Das sind jetzt also keine super hohen Beträge nötig dafür. Aber es geht sogar noch niedriger. Bei vielen Discount-Brokern sind Sparpläne schon ab Beträgen von 10 oder 20 Euro möglich. Bei einigen Anbietern kann man sogar 1-Euro-Beträge in ETF ansparen. Der Vorteil? Mit dem Sparplan wächst mein Vermögen über lange Sicht im Idealfall stetig. Und das ganz automatisch. Und wenn die Gewinne, die ich erwirtschafte, automatisch wieder reinvestiert werden, dann wächst mein Vermögen sogar noch schneller.
Heute hat keiner die Entschuldigung mehr, dass er oder sie zu wenig Geld hat, um in der Börse anzulegen. Das Einzige, was man braucht, ist, 20 Euro im Monat abknapsen zu können und hoffentlich im Zeitablauf mehr von seinem Einkommen. Und dann das Wissen und die Disziplin, diese monatlich 20 Euro und hoffentlich dann irgendwann mal 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro im Monat auch tatsächlich zu sparen. Und dann auch dabei zu bleiben, kein rein, raus, hin und her, zocken, spekulieren, einfach stur den Kurs halten und seinen ETF-Sparplan möglichst auf einen globalen Aktien-ETF über Jahre und Jahrzehnte fortführen und dann vom Zinseszinseffekt zu profitieren.
Sagt der Finanzexperte Gerd Kommer. Der Zinseszins ist vor allem für den langfristigen Vermögensaufbau wichtig. Wenn ich zum Beispiel 35 Jahre lang jeden Monat nur 25 Euro in den US-Index S&P 500 stecke und der im Schnitt ungefähr 4% Rendite pro Jahr schafft, dann habe ich am Ende der 35 Jahre ungefähr 22.000 Euro im Depot. Aber meine Einzahlungen waren in dem Zeitraum insgesamt nur 10.000 Euro. Die restlichen 12.000 Euro hat der Aktienmarkt beigesteuert.
Übrigens, so einen Sparplan kann man jederzeit nach oben oder unten anpassen, aussetzen oder ganz löschen, wenn es gerade enger wird. Solche Sparpläne sind also komplett flexibel. Ihr könnt auch mehrere Fonds gleichzeitig besparen. Dann muss ich entsprechend mehrere Sparpläne starten. Wenn ich zum Beispiel sage, ich kann jeden Monat 200 Euro zur Seite legen, dann könnte ich 4 ETFs mit jeweils 50 Euro besparen.
Und noch einen anderen großen Vorteil haben solche Sparpläne. Sie sind natürlich super für alle, die sich nicht jeden Monat um ihre Anlage kümmern wollen. Man setzt sich theoretisch einmal dran, um den Sparplan anzusetzen, geht auf Autopilot und macht trotzdem etwas für seine Altersvorsorge.
Also, wann immer es geht, möglichst keine Gebühren beim Sparplan in Kauf nehmen und günstig einkaufen. Das ist halt schon mal der halbe Gewinn. Deshalb sollte man schon vor der Wahl bei der Depotbank darauf achten, solche Gebühren zu vermeiden.
Wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, wie wir praktisch investieren, fragen sich bestimmt einige von euch, gibt es denn diesen einen richtigen Zeitpunkt, um mit einer Anlage oder einem Sparplan anzufangen? Darauf hat Andreas Hacketal, Finanzprofessor an der Goethe-Uni in Frankfurt, eine klare Antwort.
Ja, den gibt es. Jetzt. Also damit will ich natürlich sagen, nein, den gibt es nicht. Das ist die größte Kunst, die gar keine Kunst ist, weil niemand sie beherrscht, das sogenannte Market Timing. Also den richtigen Zeitpunkt zu wählen, um in die Märkte reinzugehen und bevor sie dann abschmieren, wieder rauszugehen. Also alle Versuche sind bisher gescheitert, das zu versuchen. Das wäre ja dann allzu einfach. Das hätten wir alle gerne. Ja? Aber hier kommt hinzu, dass an ganz wenigen Tagen die großen Verluste entstehen und an ganz wenigen Tagen die großen Gewinne entstehen. Das ist fast wie mit den Unternehmen. Ganz wenige sind super erfolgreich und viele sind so mittelmäßig oder sogar mit Verlusten. Das heißt, wenn ich diese wenigen Tage verpasse, weil ich gerade rausgegangen bin, dann werde ich das nie wieder aufholen. Also es gibt keine Chance, den Markt zu timen, sprich den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Das weiß man nur im Nachhinein. Dann sind wir alle schlauer.
Das war es auch schon mit der Folge zum ETF-Handeln mit dem eigenen Depot. Wie ist das bei euch? Habt ihr schon ein eigenes Depot? Und habt ihr das bei eurer Sparkasse im Ort oder vielleicht bei einem Neobroker? Legt ihr einen Sparplan monatlich an oder habt ihr einmal investiert? Schickt uns eure Anregungen und Fragen doch gerne per Mail an goldenasche@ard.de. Und falls euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Und worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch ein richtiges Portfolio aus Indexfonds aufbauen wollt, klären wir in der nächsten Folge.
An dieser Stelle haben wir auch noch eine Hörempfehlung für euch zum Thema künstliche Intelligenz. Viele sprechen davon, dass KI dabei ist, die Welt zu verändern. Aber der Fortschritt macht vielen auch Sorgen. Da geht es dann besonders um Jobs, Fake-Videos oder Urheberrecht. Damit ihr da nicht den Überblick verliert, gibt es den KI-Podcast von der ARD. Jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Gold und Asche, Projekt ETF, ist eine Produktion der ARD Finanzredaktion. Im Team für die Recherche Andreas Braun, Till Büker und Antonia Mannwaller. Musik Tim Schwerter und Raphael Kistner. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sassenroth. Hosts Antonia Mannwaller und Andreas Braun.